Domradio Menschen.
Nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen. Das ist das Ziel der lebenden Bibliothek. Wie man sonst in Büchern liest und aus ihnen die Welt erfahren kann, so werden bei diesem Projekt Menschen für 30 Minuten zu Büchern, in denen ein Gegenüber lesen kann, zuhören, nachfragen, sich eindenken in die fremde Welt des anderen. Dieses Projekt der Caritas verantwortet Sabine Kern mit viel Leidenschaft. Darüber werden wir reden, über die lebende Bibliothek, aber auch über Ghana und darüber, was die Caritas mit Kultur verbindet. Herzlich willkommen, Sabine Kern. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Und heute zu Gast ist Sabine Kern. So weit sind wir schon gekommen. Aber am Anfang stellt sich unser Gast immer selber vor. Deswegen bitte, Alter?
42.
Da müssen Sie aber lange überlegen.
Ja.
Beruf?
Von Haus aus Ethnologin. Und momentan arbeite ich beim Diözesan-Caritas-Verband für das Erzbistum Köln in der Abteilung Integration und Migration.
Okay, als kurze Aber- und Antwort.
Als Projektentwicklerin.
Das geht in solchen Kontexten immer nicht, ich weiß. Ewig lange Bezeichnung. Berufung.
Berufung. Menschen.
Menschen. Von meiner Mutter habe ich?
Meine Augen und das Lachen.
Ohne meinen Vater?
Oh, hätte ich viel weniger Selbstbewusstsein.
Aussiedler zu sein, hieß für meine Eltern?
Ganz neu in einer fremden Umgebung anzufangen, bei Null.
Als in Deutschland geborenes Nesthäkchen dieser Aussiedlerfamilie konnte ich?
Eigentlich alles machen, was ich wollte.
Im Westen von Hamm, im Zeichen der Zeche groß zu werden, hieß für mich?
Einfache, ehrliche Menschen kennenzulernen.
Auf meiner Reise nach dem Abi durch Indonesien habe ich beschlossen, Ethnologie zu studieren, weil?
Weil ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt habe, die komplett anders waren und komplett anders gedacht haben als ich. Und das fand ich spannend.
Dass ich schon mit 28 meine Mutter verloren habe, hat mich?
Boah, zeitweise etwas traumatisiert vielleicht sogar, ja.
In Ghana wollte ich erforschen?
Die Psychologie von afroamerikanischen Rückkehrern nach Ghana, das hat aber leider nicht funktioniert.
In Ghana habe ich?
Habe ich dann was anderes erforscht, nämlich die Kultur der panafrikanischen Bewegung und habe dabei ganz viel tolle Menschen kennengelernt.
Flüchtlingsarbeit mit Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien hieß vor allem?
Hieß vor allem anders sein, aushalten, Kommunikation, die nicht stattfand, aushalten, weil wir überhaupt nicht eine Sprache gesprochen haben.
Marktforschung wollte ich irgendwann nicht mehr machen, weil?
Weil ich keine Lust mehr hatte, Global Playern noch mehr Geld in ihre Kassen zu spülen.
Bei der Caritas kann ich Projekte anschieben, die?
Die Menschen zusammenbringen und die, die woanders vielleicht nicht gehen würden.
In einem Menschen kann man wie in einem Buch lesen, wenn?
Wenn beide Seiten offen sind und man einfach die Vorurteile und die Schubladen im Kopf mal beiseite schiebt und sich auf den Menschen einlässt.
Einen Menschen, den ich unbedingt in die lebende Bibliothek einladen möchte, ist?
Ein Investmentbanker.
Ein Investmentbanker, na dann. Ein Vorurteil ist?
Ein Vorurteil ist etwas, was jeder Mensch hat und was erstmal gar nicht schlimm ist. Nur wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann wird ein Vorurteil zum Problem.
Das schlimmste Vorurteil, das ich bei mir selber mal gemerkt habe?
Oh, ich habe ganz viele. Lehrer.
Deswegen frage ich nach dem Schlimmsten.
Ich glaube, Lehrer.
Mhm, Lehrer. Wir vertiefen das. Menschen, die sich vor Vielfalt fürchten, sage ich?
Ihr braucht keine Angst zu haben. Vielfalt ist etwas, womit ihr jeden Tag euer ganzes Leben schon zu tun habt. Das ist kein neues Thema, das aufploppt.
Wenn ich tanze?
Dann spreche ich mit meinem Körper.
Wenn ich mit meinen Freunden einmal im Monat spiele, kann ich?
Oh, dann kann ich richtig abgehen. Dann wird es auch schon mal derb, ja.
Wenn ich noch einen Tag, also wenn ich wüsste, ich habe noch einen Tag zu leben, dann?
Würde ich mich in meinen alten VW-Bus setzen und ans Meer fahren.
Gott ist?
In uns allen.
Viel Stoff für diese 2 Stunden. Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Sabine Kern. Sabine Kern, es gibt ein Sprichwort, in dem kann man ja lesen wie in einem Buch. Und das meint, dass manchen Menschen alles ins Gesicht geschrieben ist, steht, dass man alles ablesen kann, auch wenn sie gar nicht viel sagen. Sie finden auch, dass Menschen wie in einem Buch in anderen Menschen lesen können, aber nicht, indem sie alles im Gesicht ablesen. Sie machen Menschen zu Büchern und zu Lesern von Menschenbüchern. Wie geht das?
Ja, wir suchen uns in dem Projekt, in dem ich arbeite, das heißt die Lebende Bibliothek, wir suchen uns Menschen aus, ganz normale Menschen, die einfach spezielle Hintergründe haben und die diese Hintergründe für einen Nachmittag oder einen Tag in den Vordergrund stellen. Und die kommen zu unserer Veranstaltung, setzen sich dahin. Werden wir uns katalogisiert in ein Inhaltsverzeichnis aufgenommen.
Katalogisiert? Nee, es gibt dann früher so eine Karteikarte, die man rausziehen kann.
Nee, wir arbeiten mit Ordnern, das heißt, da wird es dann auf einer DIN A4-Seite aufgeschrieben, aber im Prinzip spielen wir mit dem.
Was schreiben Sie auf?
Es kommt drauf an, wenn wir hatten, die letzte Veranstaltung war zum Thema Religion, dort hatten wir eine interreligiöse Bibliothek und alle unsere 13 lebenden Büchern waren religiöse Bücher. Wir hatten jemanden da von ein jüdisches Buch. Wir hatten ein griechisch-orthodoxes Buch da. Wir haben aber nicht immer nur Religion als Thema, sondern teilweise die Vielfalt der Gesellschaft da. Dann haben wir zum Beispiel eine Obdachlose vor Ort. Und wir möchten einfach dadurch den Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst mal zu erklären. Also selber mal zu sagen, hey, ich bin vielleicht gar nicht so,
wie geht es weiter? Also Sie haben Bücher gefunden, Sie haben sie ins Regal gestellt, genau. Sie sind katalogisiert. In der Bibliothek kann ich ja jetzt hingehen und sie ausleihen.
Genau, das kann man bei uns auch, indem man zu der Veranstaltung kommt, sich überlegt, hey, welches Buch möchte ich denn mal haben? Worüber möchte ich was erfahren? Und dann bringt unser Bibliothekspersonal den Leser und das Buch zusammen. Und das bedeutet bei uns eben, dass sie sich irgendwo hinsetzen, spazieren gehen und die Ausleihdauer von einer halben Stunde und in dieser Zeit halt sich austauschen können, Fragen stellen. Vielleicht das ein oder andere Klischee, das man hat, auch mal anspricht.
Warum diese 1:1-Situation?
Wir hören den ganzen Tag viel über Medien, übers Fernsehen, viel Informationen zum Islam, zur Armut, zu allen möglichen Themen. Und wir lesen Zeitungen, wir lesen Bücher, wir hören Radio, aber wir haben vielleicht Fragen im Kopf, die uns dort nicht beantwortet werden. Und je mehr wir hören und je mehr Informationen wir aufnehmen und diese aber nicht mit der Realität abgleichen können, umso eher kann sich eben ein Klischee bei uns in den Köpfen festsetzen. Und deswegen sagen wir, hey, lern doch mal einen Menschen kennen, den du nicht in deinem Umfeld hast, den du nicht kennst und frag ihn doch mal, ob er denn wirklich so lebt oder ob das wirklich stimmt, was du gehört hast.
Und kommen Menschen, die fragen?
Ja, sogar recht viele. Am Anfang sind die Leute immer etwas befremdet, von wegen wie, ich kann mir einen Menschen ausleihen, das ist aber irgendwie komisch. Mhm. Die sich drauf einlassen, sind alle schwer begeistert davon.
Es geht um die Klischees, das ist so ein freundliches Wort. Also wir haben eben schon über Vorurteile gesprochen, also es geht um das, was wir im Kopf haben. Was passiert denn? Also jetzt hat die Ausleihe stattgefunden und Sie können ja nachher sowohl mit dem Buch als auch mit den Lesern nochmal sprechen. Was passiert denn bei den beiden Parteien?
Es ist zuerst eine für beide Seiten komische Situation, sich mit einem fremden Menschen in ein sehr intimes Gespräch zu begeben. Das läuft, also am Anfang denken die Leute dann immer so, oh, das wird bestimmt komisch und schwierig. Man dreht sich 10 Sekunden um, guckt wieder hin und die allermeisten sind da schon in einer ganz angeregten Gesprächssituation. Wir haben ja gesagt, dass wir eine halbe Stunde Ausleihfrist machen. Meistens muss man die Leute nach einer halben Stunde tatsächlich auseinanderreißen und sagen, so, da steht jetzt aber schon jemand, der möchte auch. Oder sie können ja noch mal ein bisschen verlängern, aber die Ausleihfrist ist rum. Und danach sagen die Menschen, dass es total spannend ist, eben mit Menschen zu reden, mit denen man sonst nicht redet, weil man sie eben nicht kennt oder weil man halt auch mal auf der Straße nicht einfach sagen kann, so, ich habe da mal eine Frage beim, keine Ahnung, wenn ich eine Muslima mit Kopftuch sehe oder den Obdachlosen. Ich habe normalerweise im Alltag nicht die, oder ich habe eine Scheu hinzugehen und meine Fragen zu stellen. In der Situation, die so ein bisschen künstlich hergestellt ist, geht das aber. Und das finden sowohl Buch als auch Leser bisher total spannend.
Okay. Was häufiger vorkommt in ihren Buchregalen sind Bücher mit Migrationsthemen, Hintergründen. Den gibt es auch in ihrer eigenen Familie, aber darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Sabine Kern, heute zu Gast in der Sendung Domradio Menschen. Sabine Kern, Sie haben in Ihrer Arbeit, die ja sehr unterschiedlich ist und war über die Jahre, aber doch immer viel mit Flüchtlingen zu tun. Das ist immer ein Thema von dem, was mitläuft. Und Sie kommen selbst aus einer Aussiedlerfamilie, sind als Nesthäkchen dann in Deutschland, in Hamm geboren, jedenfalls oder groß geworden, in Hamm auch geboren.
Geboren in Hamm.
Ich habe vor den Nachrichten so etwas vereinnehmend gesagt, Sie haben auch einen Migrationshintergrund. Ich meine das halb ernst und halb spaßig. Ist das eine Vereinnahmung, so ein Aussiedlerschicksal als einen Migrationshintergrund zu subsumieren?
Ja, das Ding ist ja, dass ich mich ja nie als mit Migrationshintergrund gefühlt habe. Ich heiße Kern mit Nachnamen. Ich bin in Hamm geboren. Meine Eltern haben ein bisschen mit polnischem Akzent gesprochen, ja, aber ich ja nicht. Und als ich dann irgendwann mal gelesen habe, dass ich laut Definition des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge tatsächlich einen Migrationshintergrund habe, musste ich total lachen, weil ich dachte, ja, aber meine Eltern sind ja aus Polen weg, damit ich da nicht diesen deutschen Migrationshintergrund habe, bin in Deutschland und laufe da aber als Mitmigrationshintergrund. Das ist so irre. Und dann habe ich, also ich fühle mich ja nicht so. Und dann habe ich aber immer gedacht so, naja, aber diese ganzen türkischen Kinder, die auch in Deutschland geboren sind, die fühlen sich ja auch nicht so. Und die werden aber immer dazu gemacht, weil man es an der Hautfarbe eventuell sieht. Die wachsen zweisprachig auf, da hört man es wahrscheinlich eher noch und so etwas. Und ich glaube, deswegen finde ich das Thema so spannend. Aber ich selber...
Also Sie nicht, aber macht es nicht einen Unterschied, dass Sie in diese Familie hineingeboren worden sind in Deutschland? Ihre Schwester ist in Polen geboren.
Ja.
Und mit anderen Mädchen, die Sie in der Grundschule vielleicht getroffen haben, die einfach, wo die Eltern in Hamm geboren waren und die Großeltern auch,
genau,
und so.
Ja, ja.
Macht das nicht einen Unterschied, dass Sie in der Familie groß geworden sind?
Ich denke schon, aber eher so auf einer privaten Ebene, weil ich habe halt, ne, für mich, ich finde das Thema Heimat und Wurzeln schlagen total spannend und habe dann mal irgendwann gedacht, so, warum eigentlich? Ich dachte, naja, weil ich habe sie nicht so. Für mich ist Heimat eher ein Gefühl als ein Ort, weil meine Eltern haben null bei null angefangen, neu, ohne jemanden zu kennen, ohne Verwandtschaft vor Ort zu haben. Und andere Leute, ich hatte eine Freundin, die hat auf dem Bauernhof gelebt bei Hamm, die haben da schon seit, keine Ahnung, 1600 da gewohnt. Die waren da halt verwurzelt mit dem Ort. Und ich hatte immer gedacht, so, naja, so ein Ort ist doch egal.
Sie haben eine bunte Welt vorgefunden, Hamm im Westen. Das ist ein Zechenland gewesen und da haben einfach ja viele ganz unterschiedliche Menschen gelebt und gearbeitet.
Ja, da waren viele sogenannte Gastarbeiter, die dort gelebt haben, aber auch, wir hatten auch Stahlindustrie da, also auch Arbeiter, die nicht auf Zeche waren. Und in anderen Stadtteilen von Hamm gab es auch die Villengegenden und die Ärzte und Juristen. Und das war immer ganz witzig, so im Kleinkindstadium hat man das nicht gemerkt, da war das seine Welt, da ist man halt mit zwischen Hochhausbauten und Zechensiedlungen groß geworden. Und als ich auf dem Gymnasium war, hat mir mal jemand gesagt, so, na, ihr seid ja auf dem Arbeitergymnasium da im Hammer Westen. wo ich dachte, hey, Gymnasium ist doch Gymnasium. Aber da gab es dann schon diese, ne, da haben halt Lehrer, Juristen und Ärzte ihre Kinder nicht hingeschickt.
Ah, das ist dann jetzt schon das zweite Mal, dass Sie mit einer Außensicht konfrontiert werden. Also Sie haben einen Migrationshintergrund, auf dem Arbeitergymnasium, was Sie nicht fühlen. Oder was Sie, was von innen sich anders darstellt.
Ja, man, wenn man für sich sagt, das ist ja normal, das ist ja meine Welt, so seine reine Innensicht, dann ist ja die Welt auch in Ordnung. Und erst wenn von außen einer kommt und sagt, du bist aber anders oder ne, das wertet und sagt, das ist aber schlechter, dann fängt man ja erst an, drüber nachzudenken, dass es noch was anderes gibt und denkt, ja, wieso denn?
Ihnen war das Freisein immer ganz wichtig.
Ja, ich Freiheit ist so ein Wert, den ich, glaube ich, sehr, sehr hoch schätze. Es ist so die Freiheit, so zu sein, wie ich bin, die Freiheit, mich bewegen zu können, also auch reisen zu können, mit dem deutschen Pass unglaublich einfach in die Welt rauszugehen, aber auch Freiheit, denken und sagen zu können, was ich will. Das finde ich wichtig und
haben Sie auch immer zu Hause heftig vertreten.
Ja, da gab es Diskussionen oft. Ja.
Sie haben viele Interessen gehabt und haben, das ist immer schwer dann für Menschen, wenn die so vielseitig sind, sich zu entscheiden. Sie haben in Indonesien auf einmal gewusst, was Sie wollten, das erzählen wir aber gleich. Sabine Kern, Sie sind heute unser Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Nach dem Abitur sind Sie nach Indonesien gereist. Und irgendwann haben Sie Ihre Schwester angerufen und haben gesagt, schreib mich da ein. Das war dann ein Ethnologiestudium. Also wenn ich Ihre Schwester gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht gewundert, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, hat sie sich gewundert?
Ach, meine Schwester hat sich zu dem Zeitpunkt über nicht mehr wirklich viel bei mir gewundert. Aber ja, das war tatsächlich so, dass ich mit drei Freundinnen gereist bin. Und ich mich aber auch zeitgleich für die Uni einschreiben musste. Und ich wusste aber bis zum Schluss nicht, was ich machen will. Und in Indonesien war dann das erste Mal.
Was stand denn zur Auswahl?
Ja, nichts stand zur Auswahl.
Wie nichts oder alles?
Es war so ein bisschen, was will ich denn? Ich wollte schon immer ganz viel in meinem Leben machen. Und eigentlich hatte ich die ganze Zeit gedacht, dass ich nach dem Abitur eine Tanzausbildung mache. Und irgendwann habe ich aber gedacht, ich habe keine Lust mit 23 mit einem Bandscheibenvorfall eine Ballettschule für Kinder aufzumachen. Irgendwie, nee, ist es das doch nicht. Und dann wollte ich erstmal den Kopf freikriegen und habe zu meiner Schwester, ich glaube, wir hatten damals ein Notprogramm, wenn mir nichts eingefallen wäre, hätte sie mich, glaube ich, für Ägyptologie oder also Nebenfach Soziologie stand fest, wahrscheinlich hätten wir das auch zum Hauptfach gemacht oder, ich weiß es nicht mehr. Also es gab einen Plan. Und ich hatte vorher schon mal was zum Thema Ethnologie gehört, so Kulturanthropologie, über fremde Völker was lernen, fand ich schon ganz spannend, aber irgendwie war das abgehoben. Und auf dieser Reise, da war ich das erste Mal außerhalb Europas unterwegs. Und also ich habe keinen Kulturschock bekommen, aber es war total spannend zu gucken, wow, es gibt Menschen, die leben ganz anders wie ich. Die denken auch ganz anders, die haben einen ganz anderen Horizont und das hat mich so relativiert. Und dann habe ich gedacht so, wow, und wenn das überall auf der Welt anders ist, das will ich kennenlernen, das ist total spannend. Und damals gab es ja noch kein Internet, da hat man einmal in der Woche zu Hause angerufen, um zu sagen, dass man noch lebt. Und bei einem dieser Anrufe habe ich meiner Schwester dann gesagt, du, wenn du mich einschreibst, guck mal, in Münster müsste es auch Ethnologie geben, das will ich machen, schreib mich da mal ein. Und so kam das dann, ja.
Und es war eine gute Wahl.
Es war super, es hat mich total begeistert. Einfach zu gucken, was für unterschiedliche Lebensstile, Wertesysteme, Zusammenlebenssysteme, Glaubenssysteme es gibt auf der Welt und was man davon lernen kann und wie auch das Miteinanderleben funktionieren kann, das hat mich total begeistert, ja.
Zur Ethnologie gehört eigentlich immer auch Feldforschung. Das ging nicht, weil ihre Mutter krank wurde.
Genau, meine Mutter ist an Krebs erkrankt und das hat sich einige Jahre hingezogen. Und eigentlich war schon damals immer mein Traum, ich will irgendwo anders hin, ich will mal auf anderen Kontinenten leben, einfach ausprobieren zu gucken, wie man da so lebt, wie es da so ist. Und das hat dann aber nicht funktioniert. Ich hätte es machen können, ich wollte es aber nicht machen und habe dann gesagt, aber die ganze Zeit in Münster studieren, wenn man aus Hamm kommt, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen langweilig und habe es dann immerhin bis nach Köln in die große Stadt geschafft.
Ja, und Sie haben es dann auch später nach Ghana geschafft.
Ich habe es dann, genau nachdem meine Mutter gestorben ist, war ich auch mit meinem Studium eigentlich schon am Ende, habe es dann sogar ein Jahr ruhen lassen und bin dann, habe ich gesagt, ich muss das jetzt fertig machen und jetzt mache ich eine Feldforschung und die mache ich in Ghana.
Da haben wir im Fragebogen, haben wir das kurz gestreift. Sie hatten eine Idee, die gar nicht funktioniert hat.
Ja, ich wollte etwas über afroamerikanische Rückkehrer machen, die nach Ghana kommen. Es gibt Touristen, es gibt Geschäftsleute und es gibt so spirituelle Menschen, die…
Die irgendwie eine Zeit lang woanders gelebt
die
haben?
In Afro, also die in Amerika, in den USA groß geworden sind und da gelebt haben, die aber sich spirituell dem afrikanischen Kontinent zugehörig gefühlt haben. Und bei denen bin ich auf Granit gestoßen. Interviews waren nicht möglich. Ich war Luft. Es war, also dieses ganze Thema war so hoch emotional und hoch psychologisch. Und ich mit meinen naiven Vorstellungen von, ach klar, da kriege ich Interviews, ist alles gut, bin da richtig gescheitert.
Und haben sich dann umorientiert. Wobei, kann man kurz dabei bleiben, das ist ja auch eine interessante Erfahrung, dass man als weiße Frau, also als Frau ist das ja durchaus häufiger, aber als weißer Mensch scheitert wegen, weil man weiß ist.
Ja, also ich habe da zum ersten und ich glaube wahrscheinlich auch zum einzigen Mal tatsächlich so eine richtig rassistische Erfahrung gemacht, wo mir wirklich gesagt wurde, du bist weiß und deswegen darfst du hier nicht sein und verschwinde, sonst passiert's was. Richtig auch mit Gewaltandrohung. Und das für mich, also ich war so hilflos, ich habe es überhaupt nicht verstanden, wo ich dachte, ist denn das? Und auch die Ghana, die daneben standen, die waren auch so ein bisschen überfordert, aber es war klipp und klar die Ansage, hau ab, du bist weiß, du kommst hier nicht rein.
Hat das Ihren Blick auf Menschen, die zu Ihnen kommen und Rassismus erlebt haben, verändert?
Definitiv. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch eine Rassismuserfahrung selber erlebt haben muss, um Menschen, die durch oder die diskriminiert wurden, zu verstehen und denen zu helfen. Aber ich glaube, es hilft natürlich, wenn man weiß, wie man sich fühlt und wie hilflos das ist. Und ich glaube, also Sie sagten vorhin, das Thema Flüchtlinge zieht sich bei mir ein bisschen durch, aber auch dieses Thema Vorurteile, Diskriminierung ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen präsenter in mir.
Also das Thema Flüchtlinge in Ihrer Arbeit, deswegen, also wir kommen ja dann auch gleich in der zweiten Stunde darauf, dass Sie dann nach dem Studium mit Flüchtlingen gearbeitet haben. Ne? So.
Ja.
Und empfinden Sie das wie so eine Vorbereitung, was Sie da erlebt haben?
Ach, alles im Leben ist ja irgendwie Vorbereitung. Ja, also es sind natürlich Erfahrungen, die mir heute helfen bei der Arbeit.
Sie haben uns einen Text ausgesucht. Den hören wir gleich zur vollen Stunde. Und dann hören wir in der zweiten Stunde davon, wie das weitergegangen ist mit Ihrer Arbeit und den Vorurteilen und eben auch den Flüchtlingen.
Es ist verrückt, alle Rosen zu hassen, nur weil dich eine gestochen hat, oder auf alle Träume zu verzichten, nur weil sich einer nicht erfüllt hat. Ein Text aus dem Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry.
Willkommen zur zweiten Stunde in der Sendung Menschen. Zu Gast ist heute Sabine Kern, die uns den Kleinen Prinzen mitgebracht hat. Warum dieser Satz, oder sind es zwei, weiß ich nicht, ein Satz, glaube ich, einer, genau, aus dem Kleinen Prinzen?
Weil ich das Buch damals verschlungen habe und weil ich, als ich im 5. Schuljahr war, hat ein Französischkurs das als Theaterstück aufgeführt. Mhm. Und man hat kleine Fünfklässler und Fünfklässlerinnen gesucht, die halt die Sterne und die Rosen spielen. Und das wurde halt als Tanz dargestellt. Und das war das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stand und getanzt habe vor Publikum, was ich vorher sonst bei uns in der heimischen Küche oder im Wohnzimmer gemacht habe. Und da habe ich meine Mutter so lange angebettelt, ich will tanzen, ich will tanzen, ich will tanzen, dass ich danach dann tatsächlich tanzen durfte und Ballett und Jazz und Modern und Stepptanz und gemacht habe.
Und jeden Tag 3 Stunden trainiert.
Ja, das, genau. Das kam
richtig
dann.
Professionell haben ja, Sie das gemacht. Hat denn Sie damals das Tanzen, also sehr, sehr bewegt, ganz offensichtlich, aber auch der Inhalt des Tanzes oder kam das später mit dem Buch?
Ja, also es war schon mein Leben irgendwie. Ich konnte halt mich durch den Tanz.
Nein, ich meine jetzt dieses Stück.
Ach so.
Als Sie die Kleinen.
Nee, das war so, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, aber okay. Es war so beides.
Also Sie haben das im 5. Schuljahr gelesen, weil Sie sagen, ich habe das verschlungen.
Ich habe es da zum ersten Mal, wahrscheinlich habe ich es, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ja. Wahrscheinlich habe ich es danach geschenkt bekommen im Anschluss an die Aufführung. Also wahrscheinlich war erst und es war Französisch, ich habe kein Wort verstanden, dieses Theaterstück.
Ah,
und ich kann, also entweder hab ich es zeitgleich gelesen oder danach, das weiß ich nicht mehr. Aber es ging so Hand in Hand.
Wenn man so ein Buch hat, was ganz viele Menschen kennen, hat ja jeder seine eigene Geschichte mit diesem Buch. Und für manche ist es einfach eine Schullektüre, wo man sich durchgequält hat. Und für manche ist es irgendwie etwas, was einem einmal ins Herz fällt und einfach drin bleibt. Was ist denn Ihre Geschichte mit diesem Buch? Sie haben gesagt, ihr habt das verschlungen. Warum?
Ja, wahrscheinlich, also weil da das trieft ja auf jeder Seite vor Lebensweisheiten und vor Emotionen und Gefühlen. Also ich fand es einfach sehr, sehr bilderreich und sehr, sehr anrührend.
Sabine Kern, wenn wir heute in dieser Sendung Menschen im Domradio ein bisschen Ihre Lebensreise nachreisen, dann sind wir jetzt am Ende Ihres Ethnologiestudiums nach der Feldforschung in Ghana angekommen. Und da hat es Sie haben gesagt, ich habe mehr mit Diskriminierung und Vorurteilen eingesetzt, aber dann hat es Sie in die Flüchtlingsarbeit verschlagen.
Genau.
Das war so, dass Sie das auch wirklich wollten. Also Sie haben da schon vorher gearbeitet.
Ich habe während des Studiums in Hema bei den Maltesern in einer Flüchtlingseinrichtung ein Praktikum gemacht. Das waren die kosovo-albanischen Kriegsflüchtlinge damals aus dem Balkankrieg. Und ich hatte eine Freundin, die dort als Psychologin gearbeitet hat. Und dann habe ich über einen längeren Zeitraum dort ein Praktikum gemacht und war eigentlich so das erste Mal tatsächlich mit Flüchtlingen zusammen, die wirklich alle eine schlimme Geschichte erlebt haben. Kinder haben Bilder gemalt mit Kriegssituationen und so etwas. Das hat mich alles schon sehr, sehr angetatscht. Und dann aus diesem Praktikum heraus hatte ich die Möglichkeit, dann in Köln bei den Maltesern auch in einem Flüchtlingsprojekt zu arbeiten. Und wir haben dort ein Traumanetzwerk aufgebaut.
War das was, wo Sie als Ethnologin dann gesagt haben, das ergibt sich und deswegen mache ich das? Oder war das was, wo Sie gedacht haben, das will ich auch wirklich? Dafür habe ich mein Studium gemacht.
Nachdem mir irgendwann im Studium klar war, dass eine wissenschaftliche Karriere an der Universität für mich nicht in Frage kommt, habe ich schon gedacht, na toll, jetzt habe ich das studiert, was mache ich denn jetzt damit? Und habe dann gedacht, so ja, na klar, es geht auch hier um interkulturelle Situationen, um Menschen, um Fremdsein, um Anderssein, um Gemeinsamkeiten finden, um Lebensbereiche zusammenbringen und ich denke, es ist beides. Natürlich hat es sich ergeben, aber andererseits war das auch etwas, was ich wollte. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ja.
Und Ihr Arbeitgeber hat ja auch Sie als Ethnologin eingestellt.
Ja.
Also hat Ihre Skills, die Sie sich im Studium erworben haben, auch wertgeschätzt.
Ja, genau. Ja, das ist, irgendwann denkt man, okay, Ethnologie ist tatsächlich nur, man wird Forscher und wie gesagt, arbeitet dann an der Uni und hat einen wissenschaftlichen Lehrauftrag oder so etwas. Aber heute, also ich, Anfang der 2000er Jahre war das noch nicht so üblich, aber heute gibt es tatsächlich auch Ethnologen, die in Unternehmen gehen und dort die Unternehmenskultur erforschen. Und ja, Kultur ist eben nicht nur Nationalkultur, sondern es gibt ganz viele Kulturen, die, um die man sich kümmern kann.
Wir haben ein Trauma-Netzwerk aufgebaut. Das ist jetzt was, was man, wozu man nicht Ethnologin sein muss, um Menschen zu vernetzen. Was hat Ihnen denn geholfen aus Ihrem Studium?
Der Blickwinkel, also sich auf einen Perspektivwechsel einzulassen. Und die Methode der Ethnologie ist die teilnehmende Beobachtung. Und die habe ich.
Also man lebt mit.
Man lebt mit
und denkt nach, beobachtet und zieht daraus seine Schlüsse.
Ja, und denkt auch ein bisschen aus der Sicht der anderen. Nicht, also man kommt nicht mit seinen Vorstellungen irgendwo hin und bewertet die aufgrund seiner gefühlten Normalität, sondern man versucht durch Gespräche mit anderen eben eine andere Sichtweise aufzunehmen. Und ja, das ist etwas, das ich gelernt habe, das ich wahrscheinlich aber auch schon immer so ein Tick weit gut konnte. Und das hilft in jeder Situation, auch in so solchen Kontexten, wenn man eben mit Menschen arbeitet, die aus fremden Kulturen kommen.
Mittlerweile, ich überspringe mal ganz viel in Ihrem Arbeitsleben, vertreten Sie Slogan wie Vielfalt, viel Wert. Das ist
richtig.
Ja auch sehr ethnologisch. Und was es ist, was sich dahinter verbirgt, hinter Vielfalt, viel Wert, das besprechen wir gleich. Sabine Kern, Sie arbeiten jetzt, ich bringe das mal auf dieses Wort, Sie haben im Fragebogen ganz viele Worte gebraucht. Ich sage mal, Kampagnenentwicklerin bei der Caritas, können Sie damit leben?
Ja, und Projektleitung der Lebenden Bibliothek.
Okay, die hatten wir ja schon. Eine Kampagne heißt Vielfalt, viel Wert.
Richtig.
Dazu sagt Ihr Chef, Dr. Frank Hensel, Vielfalt ist in der Caritas nicht ein Phänomen, mit dem wir umgehen müssen. Vielfalt ist unser Anspruch. Was heißt denn das?
Ja, wir, also die ganz klassische Caritas-Arbeit richtet sich ja immer auf spezielle Gruppen für die Armen, für die Kranken, für die Benachteiligten, für die Migranten. Mhm. Und wir haben bei uns in der Abteilung Integration, Migration für uns irgendwann mal gesagt, aber man muss doch auch die Gesamtgesellschaft in den Blick nehmen. Gerade im Bereich Migration kann man die Leute noch so toll aufstellen, sie auch weiterbilden, ihnen alles mitgeben. Wenn die Gesamtgesellschaft sich dahinstellt und sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, dann funktioniert die Integration nicht. Und dann haben wir irgendwann in der Caritas gesagt, okay, wir müssen auch was für die Gesamtgesellschaft machen, positive Akzente setzen für eine Anerkennung von kultureller, aber auch von gesellschaftlicher Vielfalt. Das ist ja nicht nur der Migrationshintergrund, der in der Gesellschaft Schwierigkeiten bereitet. Das ist manchmal auch der soziale Status, es sind Behinderungen und so etwas. Und deswegen wollen wir eine hehre Aufgabe, aber wir wollen an die Gesamtgesellschaft herantreten und sagen, guck mal, Vielfalt tut gar nicht weh.
Ist unser Anspruch. Der Anspruch ist, die Gesellschaft ist vielfältig oder was heißt das, dieser
genau.
Satz, Vielfalt ist unser Anspruch?
Ich habe ihn ja nicht gebracht, den Satz, aber ich denke, wir leben in einer Vielfalt und wir sind alle sehr vielfältig und deswegen müssen wir uns auch um diese Vielfalt kümmern und sie hegen und pflegen.
Also Sie haben eben lauter die klassische Klientel wieder aufgezählt, die Menschen mit Migration, anderen Status, alte Menschen, also Menschen mit Behinderung, also alle die, die eben ne, in diesem Schwarm in der Mitte nicht so leicht mitschwimmen können. Und haben gesagt, wir wollen aber, dass die da mitschwimmen können,
ja.
Dass das einfach leichter wird, sich da einzufädeln und machen dazu auch Kunst und Kultur.
Richtig.
Und das ist irgendwie sehr ungewöhnlich.
Ja, ne? Wir haben uns überlegt in der Kampagne, was kann man denn tun? Es gibt ja diese modernen Wörter von Empowerment und so etwas. Also was können wir denn tun, um diese Menschen einerseits sichtbar zu machen und sie andererseits teilhaben haben zu lassen. Das, und egal, wie man es dann dreht und wendet, man kommt immer irgendwie auf Kunst- und Kulturprojekte, wo man denkt so, ja, da können die sich zeigen, da können die mittun und da können wir Leute zusammenbringen, die zusammen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, wo nicht gefragt wird, wo kommst du her, sondern da ist halt wichtig zu sagen, wo willst du denn hin? Und wenn die an einem Ziel arbeiten, dann gibt es Gespräche, Austausch, Zusammenhalt und so etwas. Und deswegen arbeiten wir in den verschiedenen Ortscaritasverbänden eben mit Kunst und Kultur.
Das schafft dann Begegnung und Begegnung ist das, wo die Menschen sich treffen und merken können, ist irgendwie, jeder hat zwei Hände und
genau so
weiter.
Huch und ne, wir haben die gleichen Interessen und weil wir treffen uns jetzt hier und machen, keine Ahnung, ein Radioprojekt oder wir malen zusammen oder so.
Dieses, keine Ahnung, würde mich mehr interessieren. Also Sie sind die Projektentwicklerin und die Begleiterin, also Sie machen Leute vor Ort fit. Was machen die dann zum Beispiel?
In Düsseldorf zum Beispiel gibt es Upcycling-Projekte. Dort werden aus alten Materialien neue Dinge gestaltet. Und teilweise wird das Klientel einfach gemischt. Da geht man mit Jugendlichen aus Jugendeinrichtungen, die vielleicht auch ein bisschen als problematisch gelten. Dort geht man zuerst hin, macht diese Upcycling-Projekte mit denen und dann sucht man sich ein paar Freiwillige aus und die gehen dann zusammen in ein Altenheim. Und dort findet dann Begegnungen statt mit alten Leuten und Jugendlichen, die vielleicht woanders als ein bisschen schwierig gelten. Und die machen zusammen eben diese Upcycling-Geschichten und kommen ins Gespräch und lernen sich kennen und so etwas. Oder in Bonn gibt es ein Projekt, die Gesichter Bonns. Da werden eben die Vielfalt in Bonn, unterschiedlichste Menschen werden fotografiert und kurz porträtiert. Die sehen alle erstmal ganz unterschiedlich aus, aber sie sind alle Gesichter Bonns. Bonner eben.
Bonner.
Genau.
Und ist es so, dass dann die Menschen, die vor Ort arbeiten, zu Ihnen kommen? Oder wie geht das, dass dieses Vielfalt viel wert sich sozusagen immer weiter ausdifferenziert?
Ja, wir haben vor 2-3 Jahren mit dieser Kampagne angefangen und haben dann natürlich Freiwillige in den Ortscaritasverbänden gesucht. Haben extra Stellen dafür sogar geschaffen und die 5 Standorte, die wir haben, die mit denen arbeiten wir dann halt zusammen, dass wir uns beraten, Hilfestellung geben, brainstormen zusammen, was kann man machen, wo steht ihr gerade, so etwas, also klassisches Projektmanagement. Und wir gucken natürlich, dass andere Gebiete und andere Städte und Regionen nachziehen und da bei unserer Kampagne mitmachen.
Dann schauen wir mal, ob es auch Widerstand gibt auf dieses Vielfalt, viel Wert. Also wenn ich mich im Moment so umgucke, zumindest was meine Kollegen in den Medien berichten, findet das nicht jeder so toll. Da gucken wir dann mal nach den Nachrichten hin. Sabine Kern heute unser Gast im Domradio in der Sendung Menschen. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie Campaignerin sind und Projektentwicklerin und ein eigenes Projekt haben.
Ja.
Bei der Caritas, beim Diözesanen Caritasverband in Köln. Und die Hauptkampagne gerade heißt Vielfalt, viel Wert.
Richtig.
In 3 Worten geschrieben. Und als ich darüber nachdachte, habe ich mich gefragt, naja, das gibt im Moment viele Menschen, die das unterschreiben. Es gibt aber auch viele Menschen, die da heftig Gegenwind betreiben und irgendwelche Galgen irgendwo hochhalten und sagen, das wollen wir nun gar nicht und wir werden dafür sorgen, dass unsere Enkel vor dieser Vielfalt beschützt werden. Kriegst du das auch mit?
Bisher nur sehr gering, aber manchmal kommen natürlich auch so Fragen auf, also auch innerverbandlich kommt dann die Frage so, wieso müssen wir uns denn jetzt für die Gesamtgesellschaft einsetzen? So, wir sind doch ein katholischer Verband. Warum kümmern wir uns nicht um unsere...
Franziskus sagt, geht an die Ränder der Gesellschaft.
Genau, genau. Und auch von außen kriegt man das dann manchmal zu hören, ne? Dass man sagt so, naja, kümmern wir uns doch um die katholischen Flüchtlinge und nicht um alle Flüchtlinge oder so etwas. Also die Diskussion sei auch jedem erlaubt, aber wir haben für uns entschieden, gerade weil so viele Ängste da sind vor Fremden, vor Flüchtlingen, vor Migration, vor Verlust der eigenen Kultur, der eigenen Werte, muss man vielfältige Aktionen machen, um den Leuten die Angst zu nehmen und zu sagen, guck mal, es passiert gar nichts. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur die Vielfalt auf den Migrationshintergrund bezogen, sondern es ist eben auch die Vielfalt alle Menschen irgendwie wertzuschätzen und mit reinzunehmen.
Aber da gibt es ja auch eine heftige Gegenbewegung. Da gibt es ja dann ganz viele, die sagen, nur weil ich ein Mann bin, bekomme ich die Stelle nicht. Oder weil ich ein Hetero bin, werde ich überhaupt gar nicht mehr gesehen. Ich muss irgendwie wenigstens ein lesbisches Paar sein oder irgendwas. Also es gibt ja ganz viel Gegenbewegung, weil viele Menschen sagen, also wir sind das Normale, wir sind der Großteil der Gesellschaft und es geht immer nur um die Ränder.
Richtig. Ja, wir versuchen, wie gesagt, mit kleinen Schrittchen einfach für eine Entspannung und für eine Akzeptanz zu sorgen. Wir können natürlich niemanden nehmen, schütteln und sagen, so jetzt stell dich nicht so an, jetzt sei halt mal offen.
Nicht?
Und man kann halt wirklich nur durch viele gute Beispiele den Leuten zeigen, dass ein friedliches Zusammenleben aller auf Augenhöhe, so blöd es jetzt klingt, richtig und sinnvoll ist und auch Spaß macht. Und
Sie haben eben gesagt, wir versuchen den Menschen die Ängste zu nehmen. Glauben Sie, das ist das Hauptding, Angst?
Na klar, wenn ich wenn ich mich so in meiner Normalität eingenistet habe, ja, ich habe irgendwie meinen Alltag, meine Routine, alles läuft so, ohne dass ich großartig drüber nachdenken muss. Und dann kommen vielleicht Veränderungen, die alles auf den Kopf stellen können oder vielleicht muss ich mich wieder neu behaupten. Ich habe auf einmal Konkurrenz, ich habe um Wohnungen oder so etwas. Also es ist klar, sobald Veränderungen kommen, müssen wir uns bewegen. Und der Mensch ist halt so, dass er sich lieber zurücklehnt und Business as usual macht. Und
das ist ja, das sagt sich dann so leicht, dann versuchen wir den Menschen die Ängste zu nehmen. Wie machen Sie das denn?
Wie gesagt, es geht nur bei uns darum, die Menschen in Begegnung, in den Austausch zu bringen, dass sie sich kennenlernen, dass man merkt, so okay, wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, uns verbindet viel mehr, als das uns trennt. Und möchten durch die guten Beispiele eben zeigen, guck mal, hier funktioniert's, dass andere davon lernen und das nachmachen und dass es dann so ein Lauffeuer guter Aktionen gibt. Man kann, es gibt in den USA eine Studie, die hat mal gesagt, man kann Vorurteile nicht durch Informationen wegbekommen, sondern nur durch Begegnung und Gespräch und Kennenlernen. Man muss sich damit auseinandersetzen, aktiv. Und ich für meinen Teil versuche, das durch die lebende Bibliothek zu machen, so viele Menschen wie möglich ins Gespräch und in den Austausch zu bringen, dass sie sich kennenlernen. Und wir in der Kampagne Vielfalt, viel Wert versuchen, das eben durch Kunst- und Kulturprojekte, das ist ein einfacher Zugang für alle. Kultur und Kunst, Musik, Tanz mögen die meisten Leute und darüber die Menschen zusammenzubringen und zu sagen, ist egal, wo du herkommst, egal wer du bist, hier teilt ihr etwas.
Sabine Kern, unsere gemeinsame Menschensendung hier im Domradio nähert sich rasant dem Ende und am Ende gucke ich gerne mit dem Gast zusammen auf sein Leben nochmal, aber von innen. Am Anfang haben wir von außen geguckt und haben erzählt, was sie machen. Und jetzt würde ich gerne nochmal mit Ihnen zusammen von innen gucken. Und da gibt es ja immer etwas, was macht, dass man die Welt so und nicht anders anguckt. Also wir haben jetzt viel gehört. Für Sie ist Freiheit was Wichtiges. Für Sie ist es wichtig, Ihre Berufung. Und dann haben Sie gesagt, Menschen. Also dass es um Menschen geht. Sie haben auch mal eine berufliche Entscheidung getroffen, sind aus einer Marktforschung rausgegangen und haben gesagt, nee, also ich will meine Zeit nicht damit zubringen, dass die Global Players noch mehr Geld bekommen. Das hat hier alles irgendwie, das ist ja so ein Puzzle. Was macht, dass Sie so gucken und solche Entscheidungen treffen? Und wie gucken Sie denn? Sie sind sehr katholisch groß geworden. Ja, spielt das noch eine Rolle? Hat sich das verflüchtigt? Also was macht, dass Sie so in die Welt schauen, wie Sie schauen?
Naja, ich habe schon ein sehr christliches Grundrauschen. Ich bin, wie Sie gerade gesagt haben, sehr katholisch groß geworden. Es spielt jetzt nicht mehr so eine riesige Rolle in meinem Leben, aber natürlich beschäftige ich mich noch damit, mit dem Christsein, und ich arbeite in einem katholischen Verband. Also es habe ich mir, also es ist ja nicht zufällig passiert, sondern dieser Weg bei den Maltesern arbeiten, bei der Caritas arbeiten, die katholische Erziehung, das spielt wahrscheinlich alles miteinander herein. Und ich sehe das immer so als dieses Grundrauschen, das ich habe, das Christliche, die christlichen Werte, die in mir sind, die mein Tun auch prägen. Und von daher ist mein Umgang mit der Welt und mit den Menschen eben auch so geprägt. Und da das gleiche ich auch
immer
wieder.
Und was ist am Christlichen? Ist das irgendwie die Haltung der Nächstenliebe, oder ist es die Verbindung zu Gott? Was ist das, wenn Sie sagen, das christliche Grundrauschen?
Ja, es ist bei mir dieses Tun am Menschen tatsächlich. Diese Nächstenliebe, dieses für Gerechtigkeit in meinem Umfeld sorgen, für Menschen Chancen geben, für andere Verantwortung übernehmen, für andere einstehen, denen es nicht so gut geht. So, das hat mich schon sehr geprägt.
Was soll denn noch kommen? Jetzt haben wir über das gesprochen, wo es herkommt und was Sie jetzt machen. Und Sie haben ja noch viel Zeit, bis Sie Ihre Biografie mal schreiben. Ja. Die wollen Sie erst mit 90 schreiben, haben Sie mir in der Pause verraten.
Mit 90.
Genau. Also, was soll denn noch kommen? Damit es dann am Ende eine spannende Biografie wird.
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Mensch, ich lebe eigentlich sehr viel im Moment. Ich habe Ideen, also ich möchte schon gerne mich weiter tummeln in dem Bereich der vorurteilsbewussten Arbeit. Ich finde das Thema einfach spannend, den Menschen mit Menschen arbeiten und zu gucken, dass die friedlich koexistieren können. Aber dass ich jetzt sage, okay, in 5 Jahren bin ich da und in 10 Jahren bin ich da, das, nö.
Okay, dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Arbeit über Vorurteile, mit Vorurteilen und den Menschen, dass das reiche Frucht weiterträgt.
Dankeschön.
Und danke Ihnen, dass Sie hier waren, und wünsche allen, die zugehört haben, dass wir, vielleicht schaffen wir das, ich mache das dann selber auch, dass wir heute ein Vorurteil finden. Eine Sache, wo wir einen Vorurteil im Kopf haben. Und wenn Sie eins gefunden haben, können Sie es mir gerne schicken. Ich erzähle es dann bei Gelegenheit. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.